das soll es geben. Das habe ich in meinem Leben irgendwann mal gehört. Ich sei empfindlich, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht doch. Nein, das sind super böse Menschen um dich rum. Also wirklich, Rolf.
Eine Frechheit.
Es tut mir so leid.
Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
Da seid ihr ja wieder. Wie schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Psychohex-Ausgabe. Rolf und ich stehen bereit für euch und eure Themen. Vielen Dank für eure Mails an podcast@psychohex.de. Dankeschön. Gerne auch mit Rückfragen. So macht's jetzt gleich die Julia. Das ist schön, oder Rolf, wenn wir irgendwie da im Gespräch bleiben?
Absolut. Also das mag ich ja an dieser Podcast-Konstruktion, dass man wirklich sich über Dinge nochmal unterhalten kann, Dinge festigen kann und auch Missverständnisse, die vielleicht entstanden sind, auflösen darf. Wie in einer richtigen Gruppentherapie. Und zu Deutschlands größten Gruppentherapie heiße ich alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch dich, Claudia, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen.
Hurra! Und damit gehen wir zu Julia, die bezieht sich auf die Folge Wer verzeiht, verliert. Das war im Februar 23, sagt Julia. Und da hat sie eine ganz konkrete Frage dazu. Muss ich wirklich alles verzeihen, ist ihre Frage. Und hier kommt der Hintergrund. Ich weiß, es wird gesagt, schreibt Julia, wenn man verzeiht, geht es einem besser. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Habe ich selbst schon erlebt. Aber bei manchen Situationen bezweifle ich, dass es mir durch das Verzeihen besser ging. Es gab in den letzten Jahren ein Zerwürfnis zwischen mir und meinen Schwiegereltern, erzählt Julia. Sie haben viele Dinge gesagt und getan, die in Richtung von mir und meinem Mann, ihrem Sohn, sehr verletzend waren. Zudem stellte sich raus, dass zumindest eine von beiden vermutlich nah am narzisstischen Spektrum ist. Mit Schuldgefühlen, emotionaler Manipulation, Grenzen überschreiten und sich dann wundern, wenn man sie deutlicher zieht. Das schreibt sie zum Hintergrund. Ich habe viel an mir gezweifelt. Es hat mich sehr verletzt. Mittlerweile habe ich mich distanziert und ich fühle mich viel besser. Ich höre aber immer wieder, du musst verzeihen, du weißt doch, warum sie so gehandelt haben. Und das stimmt. Ich kann auf einer pragmatischen Ebene verstehen, woher das Verhalten kommt. Verzeihen kann ich es aber nicht. Und ich finde, das muss man auch nicht. Manche Dinge sind einfach zu viel und man muss nicht um jeden Preis verzeihen. So, Rolf, jetzt schreibt Julia ja schon, Verzeihen ist allgemein positiv besetzt. Können wir da irgendwie noch mal kurz einen Konsens herstellen? Das finden wir beide ja eigentlich auch, oder?
Ja, es was wir beide finden, ist zauberhaft. Also ich bin pro Verzeihen. Aber und sozusagen erweiternd dazu gesagt ist, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Also macht es Sinn zu verzeihen und wem bringt es am meisten? Alle Studien, die man sich dazu anschaut, ist, dass der dem anderen verzeiht, also das Opfer, am meisten davon profitiert. Weil wenn wir den anderen nicht verzeihen, tragen wir dieses Thema immer mit uns und wir sind eigentlich dann nicht mehr Herr unserer Situation. Denn wir grübeln immer noch darüber nach, uns raubt das kognitive Energie und deshalb empfehlen halt Psychologinnen und Psychologen, lerne zu verzeihen. Manchmal ist es ein langer Weg, manchmal braucht es viele Jahre, sogar Jahrzehnte, aber wenn man es irgendwann unter den Füßen hat, bringt es nicht unbedingt dem Gegenüber was, aber für einen selber ist es ein absoluter Mehrwert.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, also ich hatte solche Situationen in meinem Leben auch schon. Und erst wenn man sich da wirklich dazu entschieden hat, kann man auf irgendeine Sache mal einen Deckel drauf machen. Ne? Das ist irgendwie wie ein Zimmer aufräumen und dann kannst du zufrieden die Tür zumachen und sagen, hinter dieser Tür ist es aufgeräumt. Ja, das ist super. So ist Julia ja auch mit uns gegangen bis hierhin. Aber jetzt kommen ihre persönlichen Grenzen. Wie würdest du die definieren, Rolf, als Psychologe? Wo sind die Grenzen des Verzeihens?
Ich finde es erstmal, danke Julia für diese super spannende Frage. Also ich glaube, wir müssen Grenzen ziehen, dem anderen die Chance zu geben, uns weiter zu verletzen. Also, es gibt einen alten Satz eines Kirchenfürsten, der mal gesagt hat, wer immer verzeiht, gibt dem Frevel Raum oder irgendwie sowas. Ist jetzt schlecht zitiert. Habe ich irgendwie in der Vorbereitung gelesen. Was damit gemeint ist, wenn du jedes Mal immer den untersten Weg geht und der andere benimmt sich immer daneben, dann verzeihst du, aber schaffst nicht die Möglichkeit zur Erneuerung, zur Verbesserung. Um es konkret zu machen, du bist in einer Partnerschaft und einer ist gewalttätig. Dann kann man sagen, ich will dem verzeihen, und wenn man kriegt aber trotzdem regelmäßig nochmal eine gescheuert, dann ist es ganz wichtig, dass man den Kontakt abbricht und für sich später in einem sozusagen Prozess hineingeht des Vergebens, weil man vielleicht die emotionale Not und die Trauma des anderen, der zu diesem hochgradig destruktiven Verhalten geführt hat, dann versteht. Um es zu vereinfachen, Claudia, ich merke, bei mir galoppiert es davon. Ich habe heute zu wenig Wörter verteilt. Okay. Also, verzeihen kann man auf zwei Dimensionen betrachten. Ist dieser Prozess vorbei? Ist es wichtig, das wirklich unter die Füße zu kriegen? Gibt es aber immer wieder neue Situationen, wo der andere sich immer wieder zum Täter aufspielt? Da muss man Konfliktkompetenz entwickeln, damit es nicht zu einem fortwährenden Dauerverletzung wird. Hast du verstanden, was ich gemeint habe,
Claudia? Ja, ich habe schon verstanden, was du gemeint hast. Wir können das ja am Beispiel von Julia ein bisschen konkretisieren. Ich habe dich so verstanden, eine abgeschlossene Verletzung in der Vergangenheit kannst du zum einen als das, was es ist, nämlich eine abgeschlossene Vergangenheit betrachten und damit deinen Frieden machen. Geht das aber in die Gegenwart immer wieder rein, ist ja da auch noch eine andere Handlung notwendig, nämlich das Ding abzustellen.
Ne? Du bist so schlau, danke, perfekt. Man hätte es auch so einfach sagen können, innerhalb von 90 Sekunden anstelle von 9 Minuten. Sehr stark.
Nee, kein Thema, so lange reden wir ja noch gar nicht. Aber im Prinzip geht es ja Julia genau darum, dass sie sagt, das kommt immer wieder neu. Und ich finde, das ist ja jetzt irgendwie das Ding mit Familie. Ne? Du kannst nehmen wir mal eine Verletzung, ein Kollege, der ja gar nicht emotional so nah an dich rankommt. Ja, hat irgendwie Scheiße gebaut in der Arbeit, ne? Hat vielleicht auch sogar die Unwahrheit gesagt, irgendwas Größeres, irgendwas Dramatischeres. Ja, und du kannst damit irgendwann deinen Frieden machen, dann musst du diesen Menschen ja aber nie wieder emotional an dich ranlassen. Du kannst sagen, okay, du hast mir einen mitgegeben, damit ist für mich der Fall erledigt, ich verzeih dir, aber du kommst nie wieder so nah an mich ran. Das ist ja mit Familie viel schwerer, mit Großeltern oder gar Eltern, die ihren Job nicht so gemacht haben, wie sie ihn machen sollten. Also so erlebe ich das zumindest, finde ich extrem schwierig, weil man sich selber als den Problembär empfindet.
Ganz viel Schönes dabei, würde man im Fernsehen bei einer Aufzeichnung sagen.
Ja, danke schön. Sie mich auch. Ja, also,
nein, also die große Herausforderung ist sozusagen, wie sehr trage ich das mit mir mit? Also inwiefern belastet mich das ewig darüber nachdenken? Also meinetwegen bleiben wir bei dem Kollegen. Es gibt diesen schönen Satz, dann habe ich damit abgeschlossen. Das heißt, die Aufgabe ist, mit dieser Person abzuschließen, klar zu sagen, guck mal, ich glaube, wir akzeptieren unsere gegenseitige Unterschiedlichkeit, das wird nichts, ich verstehe deine Sicht. Also alles, was man so macht, um ein Gespräch zu beenden. Und dann musst du einfach in dich hineinspüren, wie sehr quält dich das, was der andere mit dir gemacht hat. Weil, wenn diese Qual groß ist, diese emotionale Not, schleppst du das durch den Alltag und der Täter geht gut gelaunt durch die Zeit. Und das ist immer mein Ansatz beim Vergeben gewesen und beim Verzeihen. Ich möchte mich nicht schlechter fühlen als der, der mich verletzt hat. Was ich damit meine ist, ein anderer sagt etwas, was mich verletzt, tut etwas, was mich verletzt und hat überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie sehr mich das umgehauen hat. Er oder sie lebt ihr Leben gut gelaunt weiter und mich macht das fertig. Und deshalb ist es so wichtig, daran zu arbeiten, dass der andere nicht diese Macht über mir hat.
Also ich hatte so eine ähnliche Situation mal mit einem Kollegen, der also einen sehr krassen Vertrauensmissbrauch betrieben hat bei mir in der Arbeit. Der war sehr nah an mir dran. Das war so diese Mischform Kollege-Freund. Ja, kennt ihr alle. Wir hatten auch privat miteinander zu tun, haben auch mal Weihnachten, irgendwie war der zu Besuch da und so. Und dann ist da was wirklich Krasses passiert. Und da muss ich sagen, da ist es mir dann recht leicht gefallen, also zum allerersten Mal in meinem Leben auch mit jemandem in meinem Arbeitsumfeld zu sagen, ich will mit dem nicht mehr arbeiten. Habe ich dann auch mit meinem Vorgesetzten irgendwie besprochen, habe gesagt, geht nicht mehr, möchte ich nicht, gibt's keine Vertrauensbasis mehr. Bitte regelt das so, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten müssen. Hat funktioniert. Da konnte ich aber wirklich auch so einfach einen Schritt zurücktreten und ich sag's jetzt mal, wir sind ja hier unter uns, sagen, Arschloch, Wiedersehen. Ne? So, das habe ich dem auch gesagt. Also es war nicht so, dass jetzt nur der fröhlich durchs Leben gegangen wäre und ich hätte gelitten, sondern das habe ich dem schon sehr klar und deutlich formuliert. Und damit konnte ich einen Abschluss machen. Aber das ist, glaube ich, viel einfacher, weil der mir emotional eben nicht so nah war, wie jetzt Familie ist. Deswegen finde ich das ein Sonderfall. Also so dieses, was Julia beschreibt, die Schwiegereltern, die sind sowieso schwierig, weil die sind einem nicht so nah wie die eigenen Eltern. Da tut man sich viel leichter als der Partner zum Beispiel, für den es die Eltern sind. Das ist eine komplizierte Gemengelage beim Verzeihen.
Absolut. Aber für mich gibt's jetzt hier ein Psychohack-Zauberwort, an dem man messen kann, wie wir damit umgehen wollen. Das Wort Leidensdruck. Mhm. Am Leidensdruck kannst du erkennen, wie groß dein Aufwand sein darf, um das mit dem Verzeihen hinzubekommen. Ich wurde auch letztens von einer Freundin sehr, sehr schwer enttäuscht. Dann habe ich etwas Ähnliches gedacht wie du. Wie ist eigentlich die richtig gegenderte Form von Arschloch? Weiß ich nicht. Also jetzt glaube ich, das bleibt. Dann habe ich gedacht, oh, das war jetzt extrem ungünstig, was sie da gemacht haben. Und damit ist, glaube ich, auch unsererseits eine sehr, sehr lange Freundschaft wirklich gegen die Wand gefahren worden. Für mich ist es aber so, ich habe deshalb keinen Leidensdruck. Das heißt, ich finde das bedauerlich, habe die Kiste zugemacht, gesagt, okay, du bist so, wie du bist. Im Moment musst du so handeln, wie du handelst. Ist aber nicht mehr mein Spiel. Das ist ja mein klassisches Bild von dem, ich spiele nicht mehr mit dir. Also ich gehe nicht mehr mit dir auf den Tennisplatz und versuche überhaupt in Kommunikation zu kommen, weil ich weiß, es führt zu einem ewig gleichen Satz. Das belastet mich in meinem Alltag kaum. Deshalb muss ich für mich nicht schauen, wie gehe ich damit um. Also ich würde einfach mal dieses Verzeihen, weil es immer so groß klingt, mit dem Wort austauschen, wie gehe ich damit um? Wenn ich hingegen merke, ich liege nachts wach, weil ich über die Situation in meiner Familie nachdenke, ich komme auf der Arbeit auf keinen klaren Gedanken, dann ist es wichtig, und jetzt auch ein anderes Wort dafür, das gelingend aufzuarbeiten. Weil ich glaube, bei Julias Problem spielen so viele Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, dass sie es total ungerecht findet, wie die Eltern mit ihrem Kind umgehen, also ihrem Partner. Weil das ist ja das, sie steht ja gar nicht so im Vordergrund, sondern sie hat eher den Eindruck, hey, das ist nicht okay, wie die mit meinem Mann umgehen. Und daran zu arbeiten, ist auch eine Form von Verzeihen. Also Werkzeuge entdecken, wie man als Paar mit der Belastung des anderen oder der eigenen besser umgehen kann, damit es den Alltag nicht kaputt macht. Es steht ja Frühling vor der Tür, oder wenn du es jetzt hörst, vielleicht ist dann auch schon Sommer. Das ist eine super geile Zeit und du denkst immer noch darüber nach, wieso konnten die vor 2 Jahren Weihnachten sich so verhalten, hast du keinen Mehrwert.
Ist immer ein ganz neuralgischer Punkt für alle, die in so einer Situation gerade stecken, wenn innerhalb der Familie so was vorgefallen ist und jetzt zum Beispiel auch ein Kind mit da drin ist. Ne? Also das sind jetzt die Großeltern meines Kindes, ja, mit denen ich mich irgendwie arrangieren soll, aber nicht kann, weil da eine Verletzung vorgefallen ist, wo ich sage, ich komme damit gar nicht klar. Wie mache ich das jetzt? Also was ist jetzt der konkrete Plan für Julia, dass sie sich abgrenzen kann, damit sie zurechtkommt, damit sie sagen kann, okay, für mich ist ein Deckel da drauf. Muss sie das delegieren an ihren Mann zum Beispiel, weil das deren Eltern sind?
Also jetzt muss sie erstmal rausfinden, ist sie selber verletzt oder leidet sie unter der Verletzung des Mannes? Also jetzt wird es gerade etwas kompliziert, weil wir jetzt uns über verschiedene Metaebenen diesem Thema widmen.
Aber wir können ja gerade nur noch gut folgen.
Ja, ja, danke, danke. Aber es entwickelt sich. Ich wollte nur die Eskalationsstufen schon mal andeuten.
Ja.
Weil ich habe das auch schon erlebt. Ein Mensch, der mir nahe stand, hat total sich darüber aufgeregt, wie Menschen mit mir umgegangen sind. Weil es sie an ein Verhalten erinnert hat, was sie als junges Mädchen schon erlebt hat und sowas total unmöglich findet. Für mich hingegen war das so, ey komm, Arschloch bleibt Arschloch, weiter geht's. Also ich habe gar nicht diesen Schmerz gehabt. Also geh erstmal ins Gespräch mit deinem Mann. Wie geht es ihm mit seinen Eltern? Wie ist seine Konstellation daraus? Wenn er sagt, ach weißt du, ich kenne das, mir macht das nichts, dann, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, ist es wichtig, dass Julia sich die Arbeit macht, um zu gucken, warum triggert sie das so brutal? Was passiert in dem Moment, wenn dieses Verhalten auftaucht, was sie an möglicherweise andere Situationen erinnert? Also ich kann ein Beispiel geben. Eine sehr gute Freundin meiner Frau war in bestimmten Situationen von mir total, fühlte sich in ihrer Art, ich nenne es jetzt mal überspitzt, bedroht, weil ich eine Kommunikationsart hatte, die ihrem Vater glich. Und selbst wenn ich inhaltlich gar nichts machte, sondern einfach nur so ein bisschen ja in einem Gespräch intensiver wurde, ging sie in dieses kleine Mädchen und wurde total fahrig. Und Gott sei Dank konnten wir das lösen und dann sagen, ey, worum geht's hier? Aber diese Ablehnung, die sie mir gegenüber hatte, war gar nicht mir als Person und meinen Inhalten, sondern weil mein Verhalten etwas bei ihr ausgelöst hat. Und das, glaube ich, ist ganz hilfreich. In ganz vielen Situationen entstehen dadurch massive Missverständnisse, weil jemand zeigt ein Verhalten, was mich an eine andere Situation erinnert und da totale negative Gefühle hochfahren. Mhm. Und wenn sie das erstmal guckt, erst einmal sozusagen in so einer Verzeihenssituation filetieren und analysieren, worum geht's hier wirklich? Und manchmal geht's einfach auch darum, dass sich die Schwiegertochter nicht auf Augenhöhe wahrgenommen fühlt, nicht das Gefühl hat, gleichwertig in der Konstellation zu sein. Das ist als erstes auf Paarebene zu lösen. Und ich wette, und ich bitte auch um Nachricht von Julia, das ist etwas, was den beiden schwerfällt. Hm. Ich glaube, dass an der Geschichte der Schwiegereltern ein genereller Paarkonflikt sichtbar wird, den es zu bearbeiten gilt.
Sie schreibt ja hier, mittlerweile habe ich mich distanziert, ich fühle mich viel besser. Ich höre aber immer wieder, du musst verzeihen, du weißt doch, warum sie so gehandelt haben. Das wäre jetzt mal spannend zu wissen, sagt das der Mann oder sagt das zum Beispiel eine gute Freundin? Ja, also wenn der Mann sagt, jetzt komm mal klar, ja, dann geht das wahrscheinlich so in die Richtung, die du jetzt gerade beschreibst. Ne? Weil das ist natürlich sowas, und das kenne ich aus meiner Ehe tatsächlich auch, weil meine Schwiegermutter in vielen Situationen mich auch manchmal echt auf die Palme gebracht hat, was dann natürlich wieder Konfliktpotenzial in meiner Ehe war, weil mein Mann zwischen den Weiberstühlen saß, so will ich es mal formulieren. Ja, und irgendwie gucken musste, wie kommt er da klar. Von daher, das hat so einen Spin. Ne? Also wenn sowas passiert, dann kann das auch Paarkonflikte auslösen. Von daher, wenn sie sagt, ich distanziere mich, mir geht es damit besser, ist das die Lösung?
Es ist immer die Lösung. Wir haben immer eine Verantwortung für unser Lebensglück. Wenn ich spüre, eine bestimmte Form von Begegnungskultur tut mir nicht gut, ich kann dadurch mit anderen Sachen besser umgehen und möglicherweise tut es den anderen auch gut, wenn ich da nicht auftauche, ist das ein Ansatz. Für mich ist erstmal wirklich wichtig, und das finde ich so spannend an dieser E-Mail, die sehr dezidiert und sehr konkret ist, bei der Stimme, die sie da hört, du musst verzeihen, ist nicht klar der Absender geklärt. Mhm. Es ist ganz wichtig zu gucken, wer ist diese Stimme, die da mit einem spricht? Ist es tatsächlich ein innerer Anteil, dass ich merke, ah, vielleicht müsste ich doch verzeihen? Also ist es eine innere Stimme, die das zu dir sagt? Ist es dein Mann, der das zu dir sagt? Oder sind es Freunde? Und manchmal, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was viele von uns sich ungern eingestehen können. Ist es wirklich notwendig, auch das eigene Verhalten, wenn es einem ein bisschen besser geht, nochmal neu zu durchdenken? Was ich damit meine. Vielleicht ist es gerade jetzt der richtige Weg zu sagen, Julia, nimm dir die Zeit, nutze den Abstand, damit du dich emotional stabilisierst, damit du dann in Ruhe an diesem Prozess, an diesem Problem arbeiten kannst. Weil eins ist sicher, solange wir in der Verletzung sind, solange wir emotional auf Hochtouren laufen, können wir uns rational mit einem Problem nicht auseinandersetzen.
Ich möchte mal so eine konkrete Familiensituation skizzieren. Also mal angenommen, du hast diese Auseinandersetzung mit deiner Schwiegermutter, mit deinem Schwiegervater. Du hast einen Mann, du hast ein Kind und du sagst, entscheidest, dass du sagst, ich muss mich da jetzt mal rausnehmen, das ist mir alles zu anstrengend. Und sagst, jetzt kommt der Geburtstag der Schwiegermutter, da geht ihr mal ohne mich hin. Der Abstand ist, glaube ich, jetzt echt besser, weil sonst gibt's da wieder einen Clash. Jetzt ist aber genau diese Entscheidung natürlich Anlass für noch mehr Getöse, ne? Also die Schwiegermutter sagt zum Sohn, boah, die provoziert mich doch nur. Ne? Das Kind kriegt das mit und irgendwie kriegt das Ganze wird zu einer noch größeren Welle. Wie bewertest du das? Also muss man das dann einfach als derjenige, der das entschieden hat, sich zu distanzieren, aushalten? Wie muss der Mann agieren? Wie geht sowas, ohne noch größeren Schaden anzurichten?
Alles, was wir tun, bringt einen Preis mit sich. Wenn du in die Situation immer hineingehst, kann es vor Ort zu einem Konflikt kommen. Wenn du dich daraus entfernst, kann es zu Wellen kommen, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn du dich komplett aus irgendetwas weit entfernst, kannst du woanders auch unglücklich werden. Wir zahlen für jede Entscheidung, die wir treffen, immer einen Preis. Weil, wenn es keine Entscheidung wäre, also wenn ich nicht zwischen unterschiedlichen Alternativen wählen müsste, dann wäre es keine Entscheidung, würde es mir nicht schwerfallen. Ich muss mir klar werden, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Mein Tipp ist es, tatsächlich in der Kernfamilie also im kleinsten Element, erst einmal für eine liebevolle Klärung und Struktur zu sorgen. Erst einmal bei dem Paar zu gucken, wie ist denn deine Sicht da drauf? Bin ich der, der überempfindlich ist? Das soll es geben. Das habe ich in meinem Leben irgendwann mal gehört. Ich sei empfindlich, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht doch. Nein, das sind super böse Menschen um dich rum. Also wirklich, Rolf.
Eine Frechheit.
Es tut mir so leid.
So. Ja? Und als ich das dann an mich herangelassen habe, das dauerte, wurde mir klar, ey, ja, der andere hat ein bisschen komischen Humor und ich habe da sehr unangemessen drauf reagiert, weil ich auch manchmal dazu neige, blöde Sprüche rauszuhauen, von denen ich auch ausgehe, dass der andere die irgendwie verknusen kann, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt. Mhm. Also tatsächlich mit der Liebsten und dem Liebsten erstmal klären, wie nimmst du denn unsere Situation wahr? Bin ich dort völlig anders drauf? Weil, wenn es im innersten Kern nicht stimmt, wird sich egal in welcher Art immer wieder neuer Konflikt ergeben.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Also Schritt 1 ist, macht euch euer Wertesystem, eure Einstellung, eure Sicht darauf, erarbeitet die als erstes. Solange da keine Klarheit und innere Sicherheit da ist, hast du immer das Gefühl, der andere hinkt. Was ich damit meine ist, wenn dann der Partner zu seinen Eltern wieder fährt, bist du dir nicht sicher, steht er vor mir oder knickt vor der Mutti an und sagt, ja, die ist ja auch eigentlich total irre oder hysterisch. Weil das ist das, wovor wir Angst haben. Wenn man aber weiß, mein Partner fährt zwar zu seinen Eltern und sagt, ihr kennt eure Anteile, ich liebe diese Frau, wenn es ihr es jetzt nicht verstehen könnt, dann lasst es einfach gut sein. Dann wird es nicht zum Problem. Wir haben meistens Angst davor, in der Partnerschaft Dinge zu klären und klären sie lieber über Dritte. Anstelle, dass wir uns miteinander auseinandersetzen und damit eine sichere Einheit schaffen, wie so eine echte kleine Liebesburg. Wenn diese Liebesburg gefestigt ist, kann draußen das größte Tamtam sein. Häufig ist es aber so, wir versuchen über das Tamtam draußen Dinge, ja, die innen drin schon nicht stimmig sind, mit großen Tovavo von dem eigentlichen Problem abzulenken. Nämlich, dass bei uns beiden in der Partnerschaft was nicht stimmt.
Ich finde, dass wir das jetzt ganz schön rausgeschält haben. Liebe Julia, vielleicht kannst du damit was anfangen, dass das erste Gespräch oder die erste Aktion, der erste Handlungsauftrag geht nicht zwischen dir und deiner Schwiegermutter und deiner Abgrenzung dazu, sondern zwischen dir und deinem Mann. Diese Solidaritätsburg, von der Rolf gesprochen hat, seid erstmal ihr. Und wenn ihr beide euch einig seid, und das heißt übrigens auch nicht, dass dein Mann zu 100% deiner Meinung sein muss, sondern dass der irgendwie dahin fährt, auch alleine und eben gesagt, ey, pass auf, also ich würde gern heute Nachmittag verbringen ohne dieses Thema. Ich bin hier mit unserem Sohn, hier ist der Enkel, nimm mal dieses Kind entgegen, wir haben einen schönen Ostertag oder einen schönen Weihnachtstag, einen schönen Geburtstag, was auch immer. Lass mal das andere Thema irgendwie außen vor lassen. Wenn das gut funktioniert, also dass du abgeschirmt wirst von diesem ganzen Thema, kann der Rest egal sein. Habe ich dich richtig verstanden, Rolf?
Richtig. Und bitte auch jetzt nicht sich auf so eine männliche Nummer einlassen von, ah, wir reden da einmal drüber, dann muss aber auch das gut sein, das Problem mit den Schwiegereltern. Nehmt euch in euren Partnerschaften mehr Zeit, über diese hochproblematischen, wirklich auch manchmal maximal kräfteraubenden Themen in Liebe und Ruhe zu reden. Nochmal hier mein Buchtipp von John Goodman. Auf Englisch heißt es 8 Dates. Also 8 Verabredungen, auf Deutsch glaube ich sind es 8 Gespräche, die man als Paar führen sollte. Und dort erklärt er immer wieder, sucht euch ein Thema raus, wie zum Beispiel Finanzen, wie zum Beispiel Eltern, Schwiegereltern, wie zum Beispiel Erziehung, wie zum Beispiel Sexualität. Und trefft euch zu diesem Thema an einem neutralen Ort, damit nicht die Fetzen zu sehr fliegen, wie zu einem Date, macht euch hübsch und arbeitet dieses Thema durch und nehmt euch dafür Zeit. Das klingt nervig. Alle unbearbeiteten Sachen fallen uns irgendwann auf die Füße. Auf 3 Arten. Entweder zerstört es die Beziehung langfristig oder aber die Gesundheit von einem von beiden oder aber die Kinder leiden drunter. Alles nicht bearbeitete hat einen riesen Preis, den wir zahlen müssen. Deshalb macht euch die Mühe, kommt ins Reden und nehmt euch dafür Zeit. Und es geht nicht von jetzt auf gleich. Manchmal braucht man mehrere solcher gemeinsamen Paartermine.
Ihr habt mehr solche Fragen, ihr habt was ganz Konkretes, was euch gerade im Leben umtreibt, im Zusammenhang mit eurem Partner, eurer Partnerin, mit den Kindern, den Kollegen, der Schwiegermutter oder auch euch selbst. Dann immer her damit, schreibt es auf, schickt es uns an podcast@psychohex.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.